Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Wir sind in einer Themenreihe 10-mal Leben, was Gott wichtig ist. Und da geht es um die 10 Gebote. Wir haben es verteilt aufs ganze Jahr. Also es wird jetzt 4-mal dieses Thema geben, dann im Herbst nochmal und dann im Winter auch nochmal. So haben wir diese Gebote aufgeteilt und wir sind immer noch am Start von dieser Serie. Und das Leben braucht Regeln, oder? Hey, könnt ihr euch Straßenverkehr ohne Regeln vorstellen? Ich habe es erlebt, Afrika. Wer die stärkste Hupe hat, der hat Vorfahrt. Ich kannte einen Missionar, der hat sich ein Schiffshorn in sein Auto eingebaut. Und wenn der an die Kreuzung kam, dann macht er es nicht düt, sondern düt. Also der hatte immer Vorfahrt. In Deutschland unvorstellbar, nicht möglich. Und ja, hey, es ist gut, dass es diese Regeln gibt. Auch im Zwischenmenschlichen, in den Beziehungen, in der Ehe. Meine Frau hat mir gleich am Anfang eine wichtige Regel für unseren gemeinsamen Haushalt beigebracht. Auf die Toilette wird sich hingesetzt, auch als Mann. Und hey, wenn meine Frau das sagt, dann gibt's da keine Widerrede. Und ihr Wort war für mich eingesetzt. Und so hat Gott Regeln für das Volk Israel aufgesetzt. Und diese Regeln, die sind auch im Neuen Testament bestätigt von Jesus, damit das Volk weiß, was Gott wichtig ist. Stellt euch vor, dieses Volk Israel hatte 400 Jahre circa Sklaverei erlebt. Da gab es immer jemand, der ihnen gesagt hat, was zu tun, was zu lassen ist. Und dann hat Gott dieses Volk mit starker Hand befreit aus Ägypten. Und dann kommen Gottes Regeln. Und es sind Regeln zum Leben. Damit das Leben, dein Leben gelingt, sind diese Regeln, diese Gebote auch heute noch wichtig. Gott hat uns was zu bieten. Das sind nicht Verbote, das sind Gebote. Gott bietet uns Leben an. Das ist Gott wichtig, was da rüberkommt für das Zusammenleben miteinander, anderen gegenüber und ihm gegenüber. Und das ist der Start gewesen von letztem Sonntag. Und lasst uns nochmal diesen Text anschauen von Anfang an. 2. Mose Kapitel 20, Vers 2. Da sagt uns die Bibel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Lass uns mal so diese Begriffe hier nochmal klären. Da steht drin dein Gott. Im Hebräischen ist es dieses Wort Elohim. Gott hat in der Bibel verschiedene Namen. Und Gott, wann immer du im Alten Testament Gott liest, dann steht da dieser Begriff Elohim. Und Elohim bedeutet der Mächtige, der Starke, der Schöpfer, der Autorität hat. Wisst ihr, es ist völlig egal, ob du an einen Gott glaubst oder nicht, du wirst eines Tages ihn erleben. Du wirst vor ihm stehen. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, Elohim, der dich gewollt hat, der dich geschaffen hat, der das ganze Universum geschaffen hat, der diese Erde gemacht hat. Wir werden vor diesem Gott stehen. Er ist die Autorität. Und das sagt die Bibel, dein Gott, ich bin dein Gott. Nicht, dass wir uns Gott aussuchen können. Klar, wir können uns ihn aussuchen, aber in der letzten Instanz werden wir vor dem wahren, lebendigen Gott erscheinen und treten. Da gibt es diese Geschichte von Pfarrer Wilhelm Busch. Pfarrer Wilhelm Busch war nach dem Krieg ein evangelischer Pfarrer, der in Duisburg, Dortmund, dort oben viel gewirkt hat, ein großer Segen gewesen ist. Und er predigte eines Abends in einer Veranstaltung, dann kam ein Mann und er schrie, ach du mit deinem Gott, wenn ich mir all das Leid anschaue, all den Schmerz in dieser Welt, mein verkorkstes Leben, weißt du was, wenn ich mal vor deinem Gott stehen werde, dann werde ich ihm sagen, hinweg mit dir, du bist kein guter Gott, du bist überhaupt nicht würdig, dass man dich anbetet, dass man an dich denkt. Und Pfarrer Wilhelm Busch auf einmal fängt mit ein, hinweg mit ihm, hinweg mit ihm. Und der Mann ist ein bisschen verdutzt, er dachte eigentlich, da kommt jetzt eine Gegenrede, Argumente, warum das doch wichtig ist, Gott zu kennen, an ihn zu glauben. Und Pfarrer Busch sagt, jawohl, wenn wir vor so einen Gott kommen, dann hinweg mit ihm, hinweg mit ihm. Weil ich sag dir eins, vor dem wahren Gott, wenn du vor dem stehst, wirst du nicht sagen, weg mit ihm, sondern du wirst auf deine Knie fallen und wirst bekennen müssen, Jesus Christus, du bist der Herr. Wir können unsere Götter ausdenken, ausmalen, aber es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott, Elohim. Ein zweiter Begriff in diesem Text war, ich bin der Herr. Und wann immer im Alten Testament Herr erscheint, dann ist da dieser Begriff Jahwe dahinter. Jahwe ist dieser Gott, wie er sich Mose vorgestellt hat, ich bin der ich bin. Das ist dieser Beziehungsaspekt, der da mitspielt. Nähe, eine Treue. Gott geht es nicht nur um die Macht und die Autorität, die er hat, sondern er sagt, ich bin Jahwe, ich bin da. Ich bin da, ich werde da sein, ich bin der Treue. Aus dieser Begegnung mit Mose entwickelt sich diese Formel, wo Gott sich uns vorstellt als ein Gott, der Beziehung sucht mit uns. Gott nicht über uns, sondern bei uns. Nicht distanziert, nicht anonym, sondern ein Gott, der mitgeht, der mit Mose zu Pharao geht, der mit Mose, dem Volk Israel, Geschichte schreibt. Ein Gott, der hört, ein Gott, der rettet. So beginnt es mit diesen 10 Geboten. Gott stellt sich vor als Jahwe, der Gott, der nahe ist, und Elohim, der mächtig ist, der alle Macht hat. Und deshalb, es geht Gott um Beziehung mit ihm. Nicht in erster Linie um eine Forderung, die er einfordert, sondern um ein Beziehungsangebot, mit ihm in Gemeinschaft hineinzutreten. Und dann geht's weiter in diesem Text, wenn wir 2. Mose weiter anschauen, 2. Mose 20, Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Nach diesen einleitenden Worten, wo Gott sich uns vorstellt, worum es ihm geht, kommt noch dieser eine Aspekt dazu. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Letztes Jahr war ich im britischen Museum mit meiner Familie und mit Teenagern. Die haben alleine losgeschickt, meine Frau habe ich auch alleine losgeschickt, damit ich das anschauen konnte, was mich interessiert hat. Und das britische Museum ist gewaltig, es ist eine Fülle. Die Engländer waren ja auf der ganzen Welt und die haben alles gesammelt und nach Hause gebracht und ins britische Museum reingesteckt, so kam es mir vor. Und was mich verwundert hat, ist, wie es in der Geschichte der Menschheit immer um Götter und Götzenbilder gegen. Ist euch das schon mal bewusst geworden, aufgefallen? Ich habe euch mal so ein paar Bilder aus dem britischen Museum hier mitgebracht. Es geht los mit Mesopotamien auf der linken Seite. Es ist die Wiege der Götzenkultur. Ihr seht da Lamassu, geflügelter Stiermensch. Schutzgötter an vielen Palasttoren angebracht, Symbol für Macht, Kontrolle, Sicherheit. Die Botschaft war klar, unsere Götter schützen unsere Macht. Dieses Reich ist schon längst untergegangen. Die griechische ägyptische Göttermythologie. Osiris habt ihr da, den Gott der Unterwelt, Wiedergeburt, die griechisch-römische Antike, Athene, seht ihr da auf dem Bild, Göttin der Weisheit, der Strategie, Stadtgöttin Athens, auch schon untergegangen, Ägypten ist untergegangen, Kanaan, habt ihr ein Bild von Aschera, Muttergöttin, oft als kleine Hausfigur, den konnte man in die Tasche stecken und fühlte sich beschützt und bewahrt durch dieses Götzenbild, das man in der Tasche trug. Hey, untergegangen, diese Kultur. In Indien, Shiva, Zerstörer und Erneuerer. Und dann in Afrika, hey, wie viele Ahnenfiguren, Schutzgötter, Fruchtbarkeitsidole, Opferfiguren sind da zu finden. Dieses Museum ist vollgestopft mit Götzenbildern. Und Gott sagt, hey, wir sollen uns keine Bilder machen. Und wenn es um heutige, moderne Götzenbilder geht, dann schau auf dein Konto, schau auf deinen Kalender, schau in den Spiegel. Es geht um die Frage, wer ist deine Nummer eins? Wer ist die Nummer eins? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ist es dein Bankkonto? Ist es deine Karriere, deine Termine, wie du dein Leben verplanst? Ist es der Spiegel, in den du schaust und es dreht sich um dich, meiner, mir? Wer ist die Nummer eins? Und in dem Text, da sagt Gott dann, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Mit Eifersucht, ey, da haben wir unsere Probleme, oder? Also Eifersucht so ist für die meisten von uns höchstwahrscheinlich negativ belegt, weil es entspringt aus Kontrolle, Misstrauen und hey, wo es um Macht, um das Destruktive von Eifersucht geht, jawohl, das zerstört immer Beziehungen. So eine Eifersucht bedeutet, ich habe Angst, dich zu verlieren, also versuche ich, dich zu besitzen. Aber wenn du die Bibel studierst und da dir anschaust, wo es um die Eifersucht Gottes geht, dann geht es nicht um diesen Aspekt von Eifersucht, sondern es gibt eine positive, legitime Eifersucht. Entspringt aus der Liebe heraus, will wertvolle Beziehung beschützen, reagiert auf Gefährdung und sagt, es ist mir nicht egal. Deine Beziehung zu mir, dein Leben ist mir nicht egal. Und deshalb kämpfe ich darum. Ich kämpfe um dich. Und genau das ist der Aspekt, den Gott hier hineinbringt. Wenn er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, dann geht's ihm darum, weil die Beziehung zu dir ihm so exklusiv ist, so wichtig, so besonders ist, dass er sagt, hey, ich kann nicht gleichgültig sein. Wenn du dir andere Götter suchst, wenn du dir irgendwo deine Nummer eins woanders festmachst, außer bei mir, dann lässt es mich nicht in Ruhe. Dann bin ich bereit, dafür zu kämpfen. Stell dir vor, wenn meine Frau zu mir sagen würde, hey Markus, ich hab dich lieb, aber zweimal im Jahr besuche ich meinen alten Schulfreund, gehe mit dem in Urlaub, hab eine gute Zeit mit dem und dann komme ich zurück und dann ist wieder alles beim Alten. Hey, nee, das wäre mir nicht egal. Das würde mich nicht gleichgültig lassen, sondern an der Stelle, da würde ich hinterfragen, da würde ich kämpfen, da würde ich meiner Frau versuchen klarzumachen, hey, das ist, so kann es nicht funktionieren. Ich bin bereit, meinen Teil zu tun, damit unsere Beziehung klar ist und gesund ist und nicht irgendwo zerstört wird durch eine andere Nummer eins in unserer Ehe. Und genauso spricht die Bibel von Gottes Eifersucht, nicht als ein Besitzdenken, sondern als Liebe mit Rückgrat. Liebe, die klar sagt, hey, du bist mir so wichtig, deshalb sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Ich liebe dich mit allem, was ich bin. Deshalb werf dich nicht nieder vor anderen Götzenbildern, vor Bildern, die du machst und dein Herz daran hängst. Dieser Text geht noch weiter und da kommt was Interessantes. Die Schuld der Väter will Gott heimsuchen an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, aber Gnade erweisen an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und es ist ein ganz interessanter Text, den die Bibel uns hier vermittelt. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, was Gott hier hineinlegt in Gebote. Und ich glaube, viele Probleme im Leben von Menschen liegt genau hier in dieser Ursache. Wenn du Gott nicht als Nummer eins in dein Leben setzt, dann gibt es Schuld, dann gibt es generationsbezogene Probleme, Schuld, die wirkt hinein bis in viele Generationen, ins dritte und vierte Glied, sagt uns die Bibel hier. Die Bibel hat eine Grundüberzeugung: Gott ist die Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle des Lebens. Aus ihm entspringt alles. Und das bedeutet Nähe zu Gott. Hey, dein Leben kann sich entfalten. Wenn du danach lebst, was Gott wichtig ist, was Gott will, in der Beziehung mit ihm unterwegs bist, hey, dann wird sich dein Leben entfalten und du wirst blühen. Aber wenn du dich von Gott entfernst, dann ist es wie wenn du eine Blume abschneidest. Abgeschnitten von der Quelle, abgeschnitten von den Wurzeln, abgeschnitten von dem, wie es Gott gedacht hat. Und aus dem heraus zerfällt ein Leben. Schuld wirkt weiter, sagt uns dieser Text. Nicht juristisch, sondern real. Und schau dir an, wo in Familien Gewalt eine Rolle spielte und es sich über Generationen hinweg zieht. Wo Alkoholismus eine Rolle spielt und es sich hinwegzieht über viele Generationen. Es gibt so einen interessanten Vergleich, der immer wieder gebraucht wird. Ich möchte ihn auch bringen. Zum einen Jonathan Edwards. Er lebte 1703 bis 1758. Und Max Jukes, er lebte in der gleichen Zeit wie Jonathan Edwards. Und Jonathan Edwards, er war ein Mann, dem Gott begegnet ist. Und er sagte, hey, ich lebe für Gott mit allem, was ich bin. Und er wurde ein Erweckungsprediger, ein genialer Bibellehrer in der damaligen Zeit und tief verwurzelt im christlichen Glauben, lebte bewusst seine Beziehung zu Gott, nahm Verantwortung für Familie, nahm seinen Glauben ernst und wollte, dass seine Kinder auch diesen Gott, diesen lebendigen Gott kennenlernen. Das war sein wichtigstes Ziel. Und Max Jukes, der lebte zur gleichen Zeit, hatte keinen Glauben an Gott. Er liebte Alkohol, er war gewalttätig, er lebte in der Verantwortungslosigkeit, hatte keine stabile Lebensverhältnisse. Und wenn man dann so diese zwei Linien nachverfolgt und betrachtet, was ist aus den nächsten Generationen geworden, dann findest du bei Jonathan Edwards zahlreiche Pastoren, Missionare, Professoren, Lehrer, Richter, Politiker, Ärzte, Unternehmer, bis hin zum Vizepräsidenten, der in dieser Linie von Jonathan Edwards steht. Und auf der anderen Seite Max Jukes, viele starben verarmt, Kriminalität, Alkoholismus, Gewalt, zerbrochene Beziehungen. Es zieht sich durch, auch über die nächsten Generationen. Aber beachtet das Verhältnis in diesem Text, wenn wir uns diesen Text nochmal anschauen. Schuld bis in die dritte und vierte Generation, Gnade bis in die Tausende. Und da siehst du eine ganz klare Gewichtung. Eine Gewichtung, die Gott schafft. Gottes Gerechtigkeit ist ernst. Hey, Schuld, wenn Sünde trennt von Gott, das ist die Beschreibung, die die Bibel uns auch gibt. Schuld trennt uns von Gott. Und Gott möchte nicht, dass dein Leben verblüht, dass dein Leben zerstört wird, sondern die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist überwältigend. Die Gnade Gottes ist überwältigend im Leben und in den Generationen, die Gott hinein, wo Gott einen Segen hineinlegt. Ein Gott, der nicht gerne die Schuld weiterträgt, sondern Gott, der Schuld gerne schnell stoppen will. Und wenn du so eine Vergangenheit hast mit Alkoholismus, mit Gewalt, mit zerbrochenen Beziehungen und du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann sagst du jetzt ab jetzt Stopp. Stopp, die Gnade Gottes ist in meinem Leben groß geworden. Mit mir und Gott in meiner Familie beginnt eine Segenslinie. Wisst ihr, ich mache mir das oft so bewusst, so meine Oma, beider Seiten, waren gläubige Christen. Hey, was für ein Segen. Ich hatte eine Oma, die hat gebetet für ihre Enkelkinder, hundertprozentig. Ich habe sie nicht kennengelernt, aber hey, die hat gebetet, hundertprozentig. Ich hatte Eltern, die an Gott glaubten. Und was für ein Segen. Also hey, tausendste Generation, jetzt bin ich am Zug und ich möchte nicht davon zehren. Davon leben in der Vergangenheit, sondern hey, ich will wieder tausendste Generation. Meine Kinder, meine Enkelkinder, ich werde Opa, ich bete jetzt schon für mein Enkelkind, dass es gesegnet ist, dass er ein Mann Gottes wird, dass er in seiner Generation, in seiner Zeit einen Unterschied machen wird. Ihr lieben Freunde, wir haben einen Gott der Gnade. Ein Gott der Gnade, das ist dieser Gott, wie er sich uns hier vorstellt. Und dann eben das zweite Gebot, du sollst kein Bild von Gott machen. Auch von dem wahren, lebendigen Gott sollen wir uns kein Bild machen. Gott lässt sich nicht fotografieren. Unser Gott lässt sich nicht fotografieren. Es lässt sich nicht auf ein Bild festhalten und dann in die Hosentaschen stecken, sondern Gott sagt, hey, mach dir kein Bild. Und ich glaube nicht nur, dass es darum geht, eben diese anderen Götzen, sich vor ihnen niederzuwerfen, sie anzubeten und deine Nummer eins, den wahren, lebendigen Gott, außer Acht zu lassen, sondern auch wenn es um den wahren, lebendigen Gott geht, ist es wichtig, dass wir darauf achten, was für ein Bild hast du von Gott? Ein Bild sagt, ich habe Gott im Griff. Und dieser Gott sagt, nein, du kannst mich nie im Griff haben. Aber ich will dich in meiner Hand haben. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Jesus sagt im Johannes Kapitel 10, Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Hey, wie viele Götzenbilder auf dieser Welt. Und die kannst du alle irgendwie in eine Tasche stecken oder kannst sie irgendwie in ein Gebäude reinpferchen und kannst sie anbeten und sie zu deiner Nummer eins machen. Und Jesus sagt, hey, mein Vater, Gott, er ist größer als alles. Größer als alles, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Was für ein herrliches Evangelium. Als ich das verstanden habe für mein Leben, hey, es hat mein Bild von Gott komplett gesprengt, nämlich mein Gott, da kannst du keinen Rahmen drumherum machen und sagen, so ist Gott, genau so ist er. Du kannst dir kein Bild von diesem Gott machen, von diesem wahren, lebendigen Gott. Du kannst ihn nicht in eine Hosentasche hineinstecken. Du kannst dir nicht ausmalen, diesen Gott. Meine Frau und ich, wenn wir so drüber nachdenken, dann kommen wir oft an den Punkt, hey, Gott ist ganz anders. Ganz anders, als ich es mir vorstelle noch, als ich es mir irgendwie ausmale. Gott ist ganz anders. Er ist größer, so beschreibt es Jesus. Er ist größer als alles. Für manche ist Gott so ein alter Opa auf dem Schaukelstuhl, dem alles egal ist, mit einem weißen Bart, die Ruhe genießt. Für manche ist er ein Rettungsschwimmer und du rufst ihn nur, wenn du am Ertrinken bist. Für andere ist er ein stressgeplagter Universumsmanager, der für dich und deine Belange gar keine Zeit hat. Für manche ist er dieser kosmische Richter, der nur darauf wartet, uns mit seinem Gesetz, mit seinem Hammer für Fehler zu bestrafen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, was für ein Bild hast du von Gott? Und die Bibel sagt uns mit den Geboten, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du sollst dir kein Bild machen. So, es gibt auch all die frommen und religiösen Vorstellungen, die man von Gott haben kann. Kennt ihr die? Gott will, dass es mir gut geht. So alle Tage Sonnenschein. Hey, keine Herausforderungen, kein Leid, keine Krankheit, weil Gott ist ja der Gute, der alles gut macht in meinem Leben. Gott ist gut, absolut. An dem Punkt muss ich immer wieder meine Theologie überprüfen. Und wenn rauskommt, hey, Gott ist nicht gut, dann habe ich eine falsche Theologie. Gott ist gut. Aber weißt du, zu dem Guten gehören auch Herausforderungen. Zu dem Guten können auch Schicksalsschläge dazu gehören, die uns zum Hinterfragen bringen, die uns vielleicht auf die Knie bringen. Die Güte Gottes ist Gottes Segen für uns alle. Leid und Schmerz, das ist manchmal Gottes Megafon, wo er in unser Leben hineinruft und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Es gibt so diese Vorstellung, Gott ist streng enttäuscht, wenn ich einen Fehler mache, auch als Christ. Wenn du so durchs Leben gehst, oh ja, keine Fehler zu machen, dann hast du die Gnade Gottes nicht verstanden. Hey, Gott hat bezahlt für alle Sünden in der Vergangenheit, heute in der Gegenwart und in der Zukunft. Und diese Gnade, die will ich nicht vergeblich empfangen haben, darin leben. Klar will ich darauf achten, keine Sünde zu begehen, keine Fehler zu machen, wo andere Menschen, wo Gott gegenüber betrifft. Aber es passiert, ich als Pastor, ich mache Fehler, ich als Pastor, ich sündige. Aber weißt du was, Gott ist größer. Gott ist größer. Ein Gott voller Gnade. Es gibt so dieses Bild, Gott, der mischt sich nicht ein. Und ja, wo ist Gott? Wo ist Gott in der ganzen Weltgeschichte? Wenn es einen Gott gäbe, hey, dann müsste er doch für Frieden in der Ukraine sorgen, für Frieden unten am Gazastreifen. Wo ist dieser Gott? Der mischt sich ja gar nicht ein. Ihr liebe Freunde, Gott hat langen Atem, aber Gott schreibt Geschichte. Es gab schon viele Weltreiche auf dieser Welt, die alle untergegangen sind. Aber es gibt einen Gott, der bleibt in Ewigkeit. Noch ein letztes Gottesbild, was ich aufgeschrieben habe. Gott ist auf meiner Seite und damit meine ich meine Meinung. Also das, was ich glaube, was ich meine, was ich vertrete, hey, das steht außer Frage. Und Gott, jawohl, Gott bestätigt mich. Ihr lieben Freunde, nicht wir sind der Maßstab, sondern Gott ist der Maßstab. Ich muss mich immer wieder überprüfen. Meine Meinung, passt die mit Gott überein? Bin ich in einer Linie mit dem, was Gott gefällt, mit dem, was Gott wichtig ist. Und darum geht's auch in diesen 10 Gebote. Gott ist größer und du sollst dir kein Bild machen von Gott. Manche Menschen habe ich schon getroffen und die haben gesagt, ich habe den Glauben an Gott verloren. An der Stelle denke ich immer, hey, dann war dein Gott aber ziemlich klein. Ein Pfennig, ein Euro, den habe ich schon mal verloren. Ein Haus habe ich noch nie verloren. Das Haus steht da. Also wenn dein Gott ein kleiner Gott ist, hey, dann kannst du den leicht verlieren. Keine Frage. Aber Gott ist größer. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können, was wir uns ausmalen können. Gott ist größer. Und dann sagt Jesus, in Johannes, der Vater und ich sind eins, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dieser große Gott, von dem wir kein Bild haben und machen sollen, der hat sich uns vorgestellt. Du sollst dir Gott nicht vorstellen, weil alles, was du dir vorstellst, das kann auch wieder weggestellt werden in deinem Leben. Aber es gibt einen Ankerpunkt, einen Punkt, den Gott gesetzt hat in der Menschheitsgeschichte, und das ist Jesus Christus. In Jesus Christus hat sich Gott uns vorgestellt, und dieser große Gott, der macht sich so klein, dass er in eine Krippe gelegt wird als Baby. Was für eine Größe, was für eine Größe an Demut, an Liebe, an Hingabe, dass dieser große Gott seine Herrlichkeit verlässt und Mensch wird auf dieser Erde. Wenn du wissen willst, wenn du dir vorstellen willst, wie Gott ist, dann lies deine Bibel, lies das Neue Testament, lies Markus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Biografien von Jesus. Da zeigt sich uns Gott, wie er ist, wie er denkt, wie er liebt, wie er handelt. Und du siehst einen Gott, der zu den Armen gegangen ist, der die Kranken geheilt hat, der Menschen befreit hat, Tote auferweckt hat, der vom ewigen Leben gesprochen hat, vom Gericht Gottes, aber von der Gnade, die Gnade in Jesus Christus uns offenbart hat und an einem Kreuz stirbt. Das ist der große Gott. Es gibt niemanden Größeres als diesen großen Gott, der sich von uns Menschen an ein Kreuz nageln lässt und an diesem Kreuz ausruft: Vater, vergib ihnen. Vergebung. Vergebung durch Jesus Christus. Es gibt keinen, der größer ist als unser Gott. Und deshalb sollst du dir kein Bild machen. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Ich möchte bitten, dass das Worship-Team nach vorne kommt. Und wir wollen den Gottesdienst abschließen, indem wir uns vor diesen großen Gott hinstellen. Mit den Augen des Glaubens, um zu erkennen, hey, wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Er teilte die Fluten vom Roten Meer und er hat heute noch die gleiche Kraft. Dieser Gott, hey, er kennt unsere Sünden, er kennt unsere Beschwerden, unsere Herausforderungen, er kennt deine Situation. Und dieser Gott sagt, ich bin bei dir. Jahwe, ich bin bei dir. Mach Jesus zur Nummer eins in deinem Leben. Und komm, wir stehen auf in unseren Plätzen. Und ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wer ist deine Nummer eins? Wer ist deine Nummer eins? Herr Jesus, du bist dieser große Gott Himmels und der Erde. Alles ist geschaffen durch dein Wort. Herr, du hast uns geformt zum Ebenbild, weil es dir um eine Beziehung geht, die du mit uns Menschen hast. Herr, wir sind die Personen deiner Liebe. Deine Liebe gilt jedem Menschen hier im Raum, im Livestream. Du bist Gott Elohim. Du bist der Herr aller Herren, Jahwe. Und du bist hier in diesem Moment. Halleluja. Danke, dass du größer bist als alles. Als alles. Auch der Feind unseres Lebens. Herr, das sagt dein Wort, dass du größer bist. Du bist größer als die Macht der Finsternis. Herr, du bist größer als unsere Sünde, unser Versagen. Deine Gnade ist übermächtig. Und so bete ich, Herr, für Menschen hier in diesem Raum. Herr, ich bete um Befreiung. Ich bete, Herr, um eine Lebensübergabe, wo Menschen dich heute zu Nummer eins in ihrem Leben machen. Weißt du, wie das geschieht? Es geschieht darin, dass du zu diesem Gott kommst und ihm das sagst und umkehrst zu ihm. Das nennt die Bibel Buße, Umkehr zu Gott. Vielleicht rennst du allen möglichen Göttern und Götzen in deinem Leben hinterher. Kehr heute um zu Jesus Christus und du wirst gerettet werden und du wirst Leben empfangen, Leben von ihm. Und ich möchte gerne für dich beten. Und ist jemand hier im Raum, der diese Entscheidung heute treffen möchte? Ist jemand am Livestream, der diese Entscheidung treffen möchte? Dann heb doch einfach mal deine Hand an den Platz, wo du bist. Streck sie Gott entgegen und sag: Jesus, ich komme zu dir. Du sollst die Nummer eins in meinem Leben sein. Streck deine Hand Gott entgegen, ihm gegenüber. Halleluja. Gott sieh deine Hand. Gott sieh deine Hand. Halleluja. Jesus ist Herr. Und komm, wir bekennen es alle miteinander. Wer ist deine Nummer eins? Und bekenne es: Jesus, du bist meine Nummer eins in dem Platz. Und ich möchte beten für die Menschen, Herr, die ihre Hand gestreckt haben. Herr, ich bete darum, dass du ihnen begegnest in deiner Kraft, in deiner Liebe, dass Veränderung geschieht. Halleluja. Du bist ein Gott, der vergibt, der rettet, der befreit. Auch heute noch, Herr. Du bist das Leben und wir kommen zu dir. Du bist die Wahrheit. Herr, wir kommen zu dir. Du bist der Weg, den wir gehen wollen mit dir bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Und ich habe noch zwei Aspekte, an die mich der Heilige Geist gerade erinnert. Und das eine ist, die Bibel sagt an einer Stelle, wenn unser Herz uns verklagt. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass in deinem Inneren, in deinen Gedanken immer Anklage ist. Du bist nicht genug, es reicht nicht, es passt nicht, du hast versagt, da ist die Schuld. Und die Bibel sagt, selbst wenn unser Herz uns verklagt, Gott ist größer. Gott ist größer als dein Herz. Und komm, lass dein Herz heute von Gott berühren in diesem Moment. Und ich möchte da an der Stelle auch nochmal beten. Gibt's da Menschen? Dein Herz verklagt dich. Komm, dann streck mal deine Hände dem Himmel entgegen. Streck sie dem Himmel entgegen. Und dank ihm, dass er dich liebt. Dank ihm, dass er dich angenommen hat. Dank ihm, dass deine Vergebung größer ist als deine Schuld, als dein Versagen. Dank ihm für die Liebe, die Identität, die er schafft, dass du ein Kind Gottes bist, ein Königskind, berufen, mit ihm durchs Leben zu gehen an seiner Hand. Jesus, Herr, und ich bete ja für diese Menschen, in diesem Moment, in diesem Augenblick, Herr, da wo das Herz verdammt, da wo die Stimme des Anklägers ist, Herr, du bist größer. Und ich danke dir, Herr, dass deine Stimme jetzt in das Herz hineinspricht. Du bist geliebt, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin für dich gestorben, ich habe dir vergeben, alle Sünde, alle Schuld. Du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt. Halleluja, Herr, danke. Danke, dass du größer bist. Halleluja. Und noch ein zweiter Aspekt. Überbitten und überverstehen handelt Gott. Hey, da wo wir uns Sorgen machen, deshalb sagt die Bibel auch, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Wir vertrauen Gott, wir vertrauen ihm. Wir gehen mit ihm durch dieses Leben an seiner Hand. Und Gott ist größer auch als dein Gebet. Ich möchte dir das bewusst machen, auch heute Morgen. Gott ist größer als dein Gebet. Halleluja. Jesus, Herr, Du kennst jede Not, jedes Anliegen hier in diesem Raum und darüber hinaus. Und Herr, wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Aber Herr, du bist größer als unser Bitten, als unser Flehen. Herr, du bist viel, viel größer. Und deine Gnade ist da und sie reicht aus für jede Situation hier im Raum, zu Hause, Herr. Halleluja. Und so bete ich darum, dass wir als dein Volk, als deine Kinder erkennen, was für einen großen Gott haben wir. Er lässt sich nicht einrahmen. Von Gott gibt's kein Bild, weil unser Gott zu groß ist. Er ist größer als alles. Und dieser Gott, er nimmt uns an die Hand. Ich bin mit dir. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.